Okay. Ja, das war eine sehr, sehr nette. Geht das? Oder muss ich noch anschalten? Das war eine sehr, sehr nette Einführung. Vielen, vielen Dank, Frau Renner. Da ich jetzt ja schon als Ehrendoktor der Theologie geoutet worden bin, fange ich natürlich auch so an. Ich weiß nicht, ob Sie den Campus Karlauer kennen. Gott schuf am achten Tag den Professor als Krone der Schöpfung. Das ließ den Teufel nicht ruhen und er schuf den Kollegen. Das ist mein Thema. Wer lange genug in akademischen Kreisen, genauer also unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen an Universitäten und Forschungseinrichtungen tätig war, der weiß ja, wie selten sich in unserem Milieu Freundschaften entwickeln und halten. Freund muss natürlich schon näher qualifiziert werden. Oft wird ein Kollege als mein Freund X tituliert, ohne jene vertraute Zuneigung, die ja Freunden üblicherweise zukommt. Jedenfalls im deutschen Sprachgebrauch. In den USA, wo die sozialräumliche Mobilität viel höher ist, zählt man durchschnittlich mehr Menschen als Friends. Das müssen Sie mal beobachten, wie viele Amerikaner Friends sind. Gerade im akademischen Milieu, wo auch entfernte Kollegen occasionell Freunde genannt werden und der Umgangston unter Peers jedenfalls auf den ersten Blick lockerer ist. Um diese unschärfe Relation zwischen Kollegialität und Freundschaft soll es jetzt in den nächsten 30 Minuten gehen, und zwar weniger aus philosophischer Perspektive, wo das Thema Freundschaft, wie ich gemerkt habe, ein viel bearbeitetes ist, gerade wieder in letzter Zeit, als eben in soziologischer und wissenschaftssoziologischer Hinsicht, wo dem Phänomen der Kollegialität nun erstaunlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Sie haben so ein bisschen den Bedeutungshorizont hier. Da ist die Kollegenschaft in der Mitte und es wird darauf hinauslaufen, dass es eine Schnittfläche zu allem gibt, was Sie da an sonstigen Freundschaftsvarianten sehen. Ich will also ein paar Aspekte wissenschaftlicher Kooperation erörtern, um Sie dann eben von den anderen Phänomenen von Freundschaft wie Liebe, Verwandtschaft, Bruderschaft, Genossenschaft, Kameradschaft und so weiter abzuheben. Im Hintergrund, da gehe ich aber nicht lange drauf ein, steht eine Forschungsarbeit von Diana Crane, die hieß The Invisible College. Da geht es im Grunde genommen um die Formen wissenschaftlicher Kooperation. Und das ist eine informelle Wissenschaftskommunikation unter Abwesenden. The Invisible College ist eben nicht das Visible College, wie eine Universität mit einem Gebäude, sondern eben das Invisible College, was natürlich heute durch Phänomene wie Interdisziplinarität, Internationalisierung und alle Formen digitaler Wissenschaftskommunikation nochmal zugespitzt wird. Wir sind ja heute viel invisible, mehr invisible als früher in unseren Gemeinschaften. Zwei Punkte. Der erste Punkt, da soll es jetzt gehen um dieses Verhältnis von wissenschaftlicher Kooperation und anderen Formen von Kooperation. Am Beginn wissenschaftlicher Erkenntnis steht häufig eine Unterscheidung, die die Modalitäten von Inklusion und Exklusion anzeigt. Worin unterscheidet sich also ein Freund oder eine Freundin, was wiederum einen großen Unterschied ausmacht, von Verwandten, Kameraden, Genossen einer Liebesbeziehung? Man kann solche Distinktionen immer an Idealtypen studieren, welche die jeweilige Differenz in einem besonderen Maße herausstellen. Man kann es hilfsweise auch mit Fällen tun, wo die Überlappung solcher Rollen, Freund, Verwandter und so weiter, Liebesbeziehung, im akademischen Bereich zu einem gehörigen Kuddelmuddel führt. Ein gutes Beispiel dafür sind Akademikerpaare, die an der gleichen Universität, womöglich am gleichen Fachbereich, um Anstellung nachsuchen. In Deutschland gilt dies selbst bei beiderseitiger Qualifikation als unschicklich. Wir hatten mal einen Berufungsfall in Gießen, haben Sie ja freundlicherweise erwähnt, wo ich zuletzt war, und da sagte einer, ja, was ist mit meiner Frau? Und alle sind vollkommen schockiert gewesen. Ja, wieso mit deiner Frau? Also das ist schon völlig klar, dass was auch immer sie tut, sie keinen Job hier bei uns kriegt, weil sie ja deine Frau ist. Während in den USA die Unterbringung des Partners durchaus über Annahme oder Ablehnung eines Rufes entscheiden kann. Also wenn ihr für meinen Mann nichts habt, dann komme ich nicht. Ein anderes Beispiel für unerwünschte Rollenkonfusion zwischen diesen Begriffsvarianten ist die Vermengung wissenschaftlicher Ziele mit politischer Ambition. im Genossenbündnis, also Sie sind natürlich jünger als ich, aber ich bin natürlich zu einer Zeit wissenschaftlich sozialisiert worden, wo es da viele Überschneidungen gab. Ich gehörte einem, soll man das jetzt sagen, ja, kann man sagen, einer Gruppe an, die hieß Sozialistisches Büro, und das war das Professorenparlament von 1974-75. Da waren fast alles nur Professoren, Assistenten und so, und da war das natürlich mit dem Genossen und dem Professor außerordentlich nah beieinander. Also das ist auch eine unerwünschte Rollenkonfusion. Oder die Vererbung einer akademischen Investitur vom Vater auf den Sohn und die Enkel, nehmen Sie mal im Ruhrgebiet die Familie Mommsen, also die auch im Ruhrgebiet tätig war, die man bei bestimmten gelehrten Familien also bis ins 20. Jahrhundert vorkommt. Also das sind alles Rollenkonfusionen von Verwandtschaft, von Liebesverhältnis, von politischer Genossenschaft. Da müssen wir natürlich was gegen machen, damit das nicht überhand nimmt. Dann erfinden wir die akademische Selbstverwaltung. Die ist ein, wie man sagen muss, nicht immer ganz gelungener Versuch, derartige personale Beziehungen und Abhängigkeiten zu neutralisieren, also wissenschaftliche Kommunikation auf ihren sachlichen Kern zu reduzieren. Sie kennen das ja alle. Ich glaube, Sie müssen auf zwei hin, ne? Freundelwirtschaft in jeder Form ist bei uns verpönt, da man sie für eine dem Wissens- und Erkenntnisprozess völlig unzuträgliche Verquicklung von Handlungsmotiven begreift, also als Übergriff unsauberer Interessen in eine Sphäre kollegialer, das bedeutet interesselos gedachter, herrschaftsfreier Kommunikation. Vor diesem Hintergrund kann man Kollegialität als eine spezifische Form von Gemeinschaft einführen, die primär argumentativer und deliberativer Natur ist. Wir argumentieren und wir beraten. Im wechselseitigen Respekt, so geht die Sage, werden satisfaktionsfähige, durch akademische Initiation und Übung garantierte Argumente zusammengetragen und zur Wahrheitsfindung abgewogen. Die Peers, die in diesem Prozess involviert sind, begegnen sich dem Anspruch nach als Gleiche. Der andere Aspekt von Kollegialität ist die kooperative Leitung von Ausbildungsinstitutionen wie der Universität, einem Fachbereich oder generell einer Schule. Entschieden wird unter dem Idealiter wieder aus der Mitte der Peers gewählten Leitung im Kollegium, das seine Herrschafts- und Selektionsbefugnis mit dem Bildungsauftrag und einem scientifischen Wahrheitskriterium legitimieren muss. Da könnte ja jeder kommen. Das heißt, auch wenn in Kollegenkreisen selbstverständlich wie überall gefeilscht und ausgehandelt wird und obwohl ein Kollegium selbstredend Herrschaft ausübt, darf hier nicht systematisch, wie in patrimonialen und aristokratischen Zusammenhängen, Willkür herrschen, sondern stets ein durch Argumentation erzielbarer und fundierter Konsens. Wie nennen wir das? In Amerika ist das aufgekommen, Meritokratie, die Herrschaft der Verdienten. Meritokratie wird also jene Form von Bestenauslese genannt, die sich strikt an der eigenen, also nicht durch Protektion verschafften Meriten im akademischen Bereich orientiert und auf dieser Grundlage arbeitsrechtlich begrenzte Herrschaftsausübung über Personen, etwa in einem Institut, legitimiert. Die Wirklichkeit des Forschungsbetriebes ist davon bekanntlich etwas entfernt. Akademische Spitzenposten werden elitensoziologischer Evidenz zufolge weiterhin vornehmlich durch Elternhaus und soziale Herkunft vorbestimmt. Das Wissenschaftssystem hält gleichwohl und mit guten Gründen am Leistungsmythos eben der Meritokratie fest und unterfüttert ihn durch einen seit Jahrhunderten bestehenden Cursus Honorum, der im professoralen Bereich von den zäh verteidigten akademischen Qualifikationsleistungen, Promotion, Habilitation über den Ruf und die Schulenbildung bis zur Festschrift und anderen kumulativen Bezeugungen eines Lebenswerks oder Oeuvres reicht. Und wenn Sie dann wirklich wissen wollen, ob Sie alt sind, dann kriegen Sie einen Ehrendoktor. Wollen Sie wissen, warum ich den gekriegt habe? Nicht wegen der Theologie. Die haben gesagt, wegen meiner kulturwissenschaftlichen Forschung zu Religion und Politik. Das fand ich, also ich habe mit Religion, na gut, wir wollen ja nicht privat werden. Das Kollegium, das ebenso ehrwürdigen akademischen Hochschultraditionen religiös-klerikaler Natur, also natürlich der römischen Priesterschaft, entstammt, ist idealtypisch eine Versammlung von Peers, von Berufsgenossen, die dann neben nachprüfbaren und oder zugeschriebenen Kompetenzen Ziele verfolgen, also die wissenschaftliche Wahrheitsfindung, ein Jargon ausüben, wir sind ja gerade kräftig dabei, und Rituale, auch das ist ein Ritual. Sie erinnern sich sicherlich noch an die Inaugurationsfeier Ihres neuen Rektors. Unter Peers, ursprünglich der englische Hochadel, verdankt sich Ebenbürtigkeit allein egalitärer Kommunikation. Man unterstellt eine ausgeglichene Verteilung von Kompetenz und einen gemeinsamen, selbstverständlich voraussetzbaren Wissensfundus, der nicht oder nicht mehr hinterfragt wird. Das zeigt sich in solchen Klauseln bei Vorträgen wie Sie wissen, wo man davon ausgeht, dass Sie das nicht wissen, mit denen Vortragende partielle Unkenntnis der Zuhörerschaft elegant überspielen. An dem kleinen Beispiel zeigt sich schon, wozu das Peer-System gut ist. Es ist ein lockeres Netzwerk der Selbstbeobachtung wissenschaftlicher Kommunikation. In einer so nur unter Gleichen möglichen Serie formeller und informeller Interaktionen lässt sich testen, was geht. Bei den Peers können Sie gucken, was geht. Das betrifft sowohl den akademischen Cumont der Kollegien, die nach Fakultäten, Regionen und Zeiten immer stark differiert haben, als auch die tastende Wahrheitssuche, bei der Kollaboration, Zusammenarbeit und Konkurrenz, Wettbewerb in einem systemisch einzigartigen Verhältnis stehen. Es zeigt sich in Probekommunikationen wie Workshops, Preprints, Probevorträgen, Rezensionen sowie im institutionalisierten Verfahren des Peer Review, das Wissenschaftsautonomie, also Unabhängigkeit von herrschaftlicher Zensur und staatlicher Kontrolle signalisiert. Diese Peer Reviews, die ja immer wichtiger werden, weil wir alle exzellent werden müssen, sind formalisierte Verfahren kollaborativer wissenschaftlicher Selbstkritik unter Kolleginnen und Kollegen, an deren Neutralität und Objektivität immer wieder berechtigte Zweifel aufkommen. Gleichrangige Kollegen sollen, sine ira et studio, die Qualität einer wissenschaftlichen Arbeit beurteilen, eine Dissertation, einen Zeitschriftenartikel, ein Forschungsprojekt oder einen ganzen Projektverbund. Da herrscht dann doppelte Blindheit, die wechselseitige Anonymität der Prüfer wie der Geprüften. Und die sollen den Blick exklusiv auf die Validität der vorgetragenen Argumente und Annahmen lenken. Vorprüfungen durch neutrale Instanzen sollen dafür sorgen, dass die Parteien wissenschaftlich nicht verbandelt und verfeindet sind. Das ist bei SFBs dann ganz, ganz schwierig. Wen können Sie überhaupt noch als Gutachter nehmen? Weil alle kennen sich irgendwie und wir werden natürlich permanent angeregt, Netzwerke zu bilden. Also kennen wir uns natürlich alle und gehen sozusagen Abhängigkeiten wechselseitiger ein. Also können wir uns kaum noch gegenseitig peer-reviewen. Die Teilnahme ist Ehrensache und nur schwer unter Verweis auf anderweitige Belastungen abzuweisen, in der Regel auch trotz des erheblichen Zeitaufwandes unentgeltlich. Jüngere computergestützte Praktiken wie File-Sharing oder Grid-Computing unterstreichen noch einmal, wie Kollegialität idealtypisch gedacht ist. Peer-to-Peer-Kommunikation kommt ohne eine zentrale, womöglich nur restriktiv nutzbare Datenbank aus. Jeder Rechner oder jeder Rechnerbediener stellt Informationen selbstverständlich zur Verfügung. Kein Peer hat den Gesamtüberblick und kein Oberkommando steuert den Ablauf der wissenschaftlichen Interaktion. Kollegialität beruht somit, erstes Fazit, idealiter auf dem wechselseitigen und uneigennützigen Austausch von Wissen, der zugleich egoistische Motive zulässt. Diese Verschränkung charakterisiert den Beruf zur Wissenschaft und unterscheidet ihn maßgeblich von anderen Formen des Broterwerbs oder unentgeltlicher Tätigkeit. Eine typische Verkehrsform dieser Kollaboration ist die etymologisch aus dem Labor abgeleitete Arbeitsgemeinschaft, die als Autorenteam meist auch gemeinsam publiziert. Sie kennen die langen Publikationsnamen bei naturwissenschaftlichen Publikationen. Von dieser Sozialform kooperativer Wahrheitssuche sollen Synergieeffekte ausgehen, die beim elektronischen Lernen, E-Learning und im kollaborativen Wissensmanagement zunehmend auch dann die physisch Abwesenden einbeziehen. Nicht-hierarchische Lern- und Lehrumgebungen sind oft auch von der Idee allgemeiner Zugänglichkeit bestimmt. Open Access. Robert K. Merton, der Soziologe, hat Wissenschaft einmal als gut bezeichnet, das sich bei wachsendem Gebrauch nicht abnutzt. Wissenschaftler pflegen demnach im Austausch von Wissen ein Kollektivgut, ohne damit bei Wahrung der Spielregeln genauen Zitierens und der korrekten Kennzeichnung von Autorenschaft individuellen Verzicht üben zu müssen. Sie behalten ja ihr Wissen. Also man kann den Kuchen essen, ohne ihn zu verlieren. Und der Gewinn der kollektiven Wissenskommunikation besteht in der symbolischen Anerkennung, ein respektiertes Mitglied der Scientific Community zu sein. Teamwork stellt auf emergente Gemeinschaftsleistungen ab, also darauf, dass die Summe eines Gemeinschaftswerkes erwartbar mehr sein wird als die Addition der von Individuen geleisteten Einzelarbeiten. unter Naturwissenschaftlern, die bisweilen in Mannschaftsstärke publizieren und zum Nachweis individuell zurechenbarer Leistungen nicht alphabetische Reihenfolgen und Rotationssysteme heranziehen, ist ganz toll, sind Autorenkollektive die Regel. Ob Teamwork allerdings in jedem Fall Synergieeffekte hervorbringt, ist vor allem bei Geisteswissenschaftlern fraglich, wo Sonderforschungsbereiche diesen Nutzen nicht systematisch unter Beweis stellen konnten. Die wesentlichen wissenschaftlichen Kommunikationsformen sind das Buch, der Artikel, der Briefwechsel, der Vortrag, neuerdings auch die elektronische Publikation, die Kollegen unterschiedlich adressieren. Eine spezielle Variante ist die Kontroverse, in der wiederum Kollaboration und Konkurrenz auf singuläre Weise kombiniert sind. Sie müssen sich den anderen zerfetzen, aber ihn gleichzeitig intakt halten, sonst entfällt er als Partner einer wissenschaftlichen Kontroverse. Nicht Polemik und Verriss verstoßen gegen Spielregeln wissenschaftlicher Kommunikation, sondern Fälschung und Plagiat, deren Vorkommen Kollegialität immer stark auf die Probe stellt. Vor diesem Hintergrund leuchtet ein, dass Klatsch und Gerüchte, auch Intrige, Mobbing im akademischen Bereich blühen, um nicht zu sagen ganz besonders blühen. Auf diese Weise sind Orte wie der Campus und Veranstaltungen wie die Konferenz in Campusromanen und Dramen literaturfähig geworden. Jetzt kommen wir sozusagen zweiter Punkt, dann ist auch schon Schluss, zum literarischen, narrativen, dramatischen Seite. In welcher Weise prägt sich in der öffentlichen Kommunikation des Wissenschaftssystems eine private oder intime Sozialbeziehung aus, die Freundschaft ja exemplarisch darstellt? Der Einbruch von Privatheit erfolgt zum Beispiel, wenn ein Kollege beim Vortrag als langjähriger Freund und Mitstreiter vorgestellt wird, dem Publikum also eine Beziehung jenseits der üblichen Kollegialität mitgeteilt wird, die offenbar latent vorhanden ist. Es gibt ja Einführungen, damit meine ich natürlich nicht Sie, wo man hauptsächlich über sich selbst redet. Also ich habe die Kollegin da und da und da gesehen und dann kommt auch noch, dass sie irgendwas geschrieben hat. Also eine Beziehung jenseits der üblichen Kollegialität, die offenbar latent vorhanden ist, da sie sonst auf Unverständnis stoßen würde. Man könnte hier keinen einladen, ja, heute redet mal mein Freund. Man weiß ja, dass im Wissenschaftsbetrieb personale und ganz idiosynkratische Sympathien bestehen und dass diese Teamwork nicht unerheblich motivieren, sogar konstituieren können. Man kennt angenehme Partner und sucht sich ein dazu passendes Thema. Die Eifersucht der vom Freundschaftsbund Ausgeschlossenen spielt in den Fortgang der Arbeitsgemeinschaft dann ebenso hinein wie die Psychodynamik einer Zweier- oder Gruppenbeziehung, die von schwärmerischer Verehrung über enttäuschte Liebe bis zu rachsüchtiger Nachstellung führen kann. Offenbar, jetzt kommt der Soziologe, weist Kollegialität einen ganzen Hof von solchen Reserven auf. Reserve ist der Begriff, die Georg Simmel im sozialen Umfeld von Freundschaft ausgemacht hat, die Reserve. Freundschaft beruht bei aller Vertrautheit stets darauf, dass ihr Grenzen gesteckt sind, die andererseits, und das ist die Pointe, zur Disposition gestellt werden können und genau auf diese Weise Freundschaft auffrischen und am Leben halten. Die Reserve ist das, was man nicht tut in einer Freundschaftsbeziehung, über bestimmte Dinge redet man nicht. Die Reserve kann aber immer auch eine Reserve für das bedeuten, was man noch machen kann in dieser Freundschaft. Kollegialität weist also zahlreiche Überschneidungen mit Freundschaft auf, angefangen mit dem Gemeinsamkeitsglauben der Kollegen auch dann beflügelt, wenn sie in einer anonymen und arbeitsteiligen Großorganisation tätig sind, wie einem Fachbereich einer Universität oder einem Fachverband. Die spezielle Reserve von Kollegialität liegt nun darin, dass der Gemeinschaftsaspekt ganz unaufdringlich gehalten werden muss, um sich entfalten zu können. In eben diesem Respekt kommt dann das Potenzial von Intimität auch in dieser objektiven Arbeitsbeziehung zur Geltung. Anders formuliert, in der engeren Kollegenbeziehung vermischen sich universalistische Rationalität, die definitionsgemäß von Personen absieht, und partikulare Zuneigung, die naturgemäß auf eine konkrete, nicht austauschbare Person zielt. Die nutzenorientierte Tauschbeziehung in Arbeitsgemeinschaften wird sozusagen aufgeladen durch Momente verhaltener Freundschaft, Gefühle gegenseitigen Verstehens, unbedingten Wohlwollens und reziproker Fürsorge. Vor diesem Hintergrund kann man Kollegialität dann mit Formen der Freundschaft abgleichen, von denen sie sich unterscheidet und zugleich immer einen Aspekt aufnimmt. Gehen wir das mal durch, was da steht. Weit entfernt von der Kollegialität scheint die dyadische Liebesbeziehung, doch übernimmt Kollegialität von ihr Die ganz auf ein äußeres Erkenntnisobjekt verschobene Libido, die in Männer- oder auch frauenbündischen Zirkeln einen unverkennbar homoerotischen Abglanz hat. Michel Foucault hat als das wirklich Verstörende an Homosexualität die homosexuelle Lebensweise herausgearbeitet. Also, wenn also, Zitat, jene Individuen sich zu lieben beginnen, ohne zu einer institutionalisierten Beziehung wie Sexualität oder Ehe gelangen zu müssen. Schwul sein, sagt Foucault, heißt nicht, sich mit den psychologischen Zügen unter den auffälligen Masken des Homosexuellen zu identifizieren, sondern heißt, eine Lebensweise zu bestimmen und zu entwickeln versuchen. Intimität, die in der Postmoderne für die heterosexuelle Liebe reserviert wurde und von Luhmann als interpersonale Interpenetration bezeichnet wurde, weist noch auf einen breiteren Horizont zurück, den Freundschaft im 18. Jahrhundert, und das war eigentlich die Epoche, auf die sich der Luhmann immer bezogen hat, klassisch ausgebreitet hat, etwa im Freundschaftstempel eines Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Eine ähnliche Struktur bilden schreibende Paare, womit nicht die Beziehung zwischen Akademikern, sie Kinderpsychoanalytiker, er Juraprofessor oder Intellektuellen Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir gemeint ist, sondern die echte Arbeitsgemeinschaft, wie bei den Physikern Marie und Paul Curie, die eine Liebesbeziehung und in der Regel eine familiäre Konstellation beinhaltet. Der überaus seltene Fall einer voll inklusiven Kollegialität besteht folglich, wenn Liebespaare auch gemeinsam im Labor tätig sind, als Co-Autoren auftreten und neben Arbeitstisch und Bett eventuell auch noch zusammen politisch-weltanschauliche Ziele teilen. Die Curies. Dieser Fall interessiert hier vor allem aus heuristischen Gründen, denn definiert man Liebe als gering institutionalisierte und zugleich intensivste Form der Freundschaft, dann entfaltet sich von da aus ein Kontinuum zunehmend formalisierter sozialer Freundschaftsverhältnisse, das in der Kollegialität als der am stärksten formalisierten und am wenigsten intensiven Wechselwirkung an Sozialverhältnisse grenzt, in denen Freundschaft endet und Arbeitsteilung, mechanische Solidarität und Zweckrationalität vorherrschen. Bei diesem Kontinuum nimmt die Zahl der Kontakte zu, nimmt aber ihre Intimität ab, ohne indessen völlig zu versiegen. Ich versuche Ihnen das nochmal hier zu zeigen. Da haben Sie oben die Wechselwirkung, und das machen Soziologen immer. Wir können alles, jedes Phänomen in eine Vierfeldertafel pressen. Da brauchen Sie sich gar keine Sorgen machen. Kooperation, Zweck, Kampf, Affekt, Familie, Paar. Da oben haben Sie so Wechselwirkungen, die in der Gesellschaft vorkommen. Das ist das Freundschaftskontinuum. Sie haben links den Grad der Formalisierung und die Anzahl der Kontakte und rechts die Intensität. Dann kann man das so auffüllen. Das ist die Formalisierung, das ist die Anzahl der Kontakte, das sind dann die entsprechenden Einträge. Sie haben bei der Kollegenschaft einen hohen Grad der Formalisierung, eine hohe Zahl von Kontakten, eine geringe Intensität. Und so können Sie das runterbrüllen über den Kameraden, Genossen, Kumpel, die Geschwister und die Geliebten. Das können Sie nochmal anschauen, ich bin gleich fertig. Auf dem dargelegten Kontinuum sind freundschaftliche Wechselwirkungen angesiedelt, von denen man Kollegialität unterscheiden kann, zu denen zugleich aber auch Überschneidungen bestehen. Das ist die Pointe, wenn Sie so wollen. Im Blick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede interessant sind die Bruderschaften, virtuelle Seelenverwandtschaften, die nicht auf Blutsverwandtschaft beruhen und nicht vornehmlich biosozialen Reproduktionszielen dienen, und denen in der Regel männerbündischen Formen von gelegentlichen Saufgelage bis zu spirituellen Glaubensgemeinschaften und weltanschaulichen Kampfgruppen reichen. Fraternitäten, analog natürlich auch Schwesterngemeinschaften, weisen in unterschiedlichem Maß Aspekte der Kollegialität auf. Wenn sie beispielsweise in Klöstern gemeinsam theologisch-wissenschaftlichen Aktivitäten nachgehen oder als Gewerkschaftsbrüder kompensatorische Lerngemeinschaften bilden. Wissen ist Macht. Der Genosse steht zum Kollegen in einem ähnlichen Verhältnis von Distanz und Übereinstimmung. Genossenschaft vereint Aspekte der Freundschaft mit Zügen der Kollegialität und entdifferenziert zugleich die in arbeitsteiligen Gesellschaften ausgebildeten Rollen, indem sie der intimen Relation der Freundschaft extrinsische Ziele setzt und zugleich die darauf gerichtete Kooperation politisch zuspitzt. Von der Freundschaft im engeren Sinne übernimmt der Genosse die Verbindlichkeit und Empfindsamkeit, von der Kollegialität die instrumentale Orientierung, wobei diese unterlegt ist durch Ansprüche solidarischen Handelns aus der Tradition der Arbeitergenossenschaft. Genossen pflegen üblicherweise Subkulturen, die in den 60er Jahren, als die akademische Jugend den Genossenstatus relativ breit anstrebte, aus der angloamerikanischen Rock- und Modeszene kam, heftigen Zigaretten- und Alkoholkonsum und die gelegentliche Einnahme bewusstseinserweiternder Drogen beinhaltete und auch einer meist vage bleibenden Vorstellung freier Sexualität anhing. Wir wollen hier nicht in die Details gehen. Zusammenfassend kann man Kollegialität im Vergleich zu anderen Varianten der Freundschaft also als formalisierte, stark formalisierte, auf institutionelle Strukturen bezogene und instrumentelle Kollektivnutzen anstrebende Arbeitsgemeinschaft bezeichnen, die die Intimität informeller, identitäts- und imaginationsbezogener Beziehungen latent hält, aber von ihnen zehrt, ohne diese Anleihe explizieren zu können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.